Wir wollen versuchen, in diese drei Wunder heute Morgen hineinzuschauen. Und der Herr möge uns die Augen öffnen, dass wir die Wunder sehen in seinem Wort. Und dass wir hoffentlich das ein oder andere auch für unser ganz persönliches Leben mitnehmen können, für den Alltag. Wir haben ja begonnen, das letzte Mal, mit der Heilung eines Aussätzigen. Das war ein Jude, den der Herr Jesus angerührt hat mit seiner Hand und der folglich gesund wurde. Und dann sahen wir, wie der Herr einem Heiden begegnet, einem Centurion, einem Hauptmann, einem römischen Hauptmann, und dessen Knecht gesund machte, ohne ihm selbst zu begegnen. Er sprach nur ein Wort. Und das ist der Unterschied, hatten wir gesagt. Jesus kam physisch nach Israel. Er stand in direkter Berührung mit diesem Volk. Als er zu uns kam, zu den Heiden, und unter anderem dann auch Gemeinde Jesu aus der Nationenwelt errettet wurde, zu uns kam er in dem Sinne, in Anführungsstrichen, nicht physisch, oder? Er war noch nie in Zürich oder in Dübendorf. Zu uns kam er über das Wort. Wir sind durch sein Wort erreicht worden. Dadurch ist er uns begegnet. Da sehen wir schon so eine prophetische Reihenfolge. Jesus kam zuerst nach Israel, ins Judentum, und dann kam er zu uns Heiden. Und wenn er bei uns Heiden gewesen ist und dieses Heilszeitalter der Gemeinde vollendet ist, was macht er dann? Dann kommt er wieder zurück nach Israel. Ich möchte so weit gehen und sagen, in sein Haus, in das Haus des Judentums. Es heißt ja, und als Jesus in das Haus des Petrus kam. Eines Tages kommt Jesus zurück und dann wird das die Situation Israels sein, wie sie in diesem Augenblick der Heilung dargestellt wird, auch als ein prophetischer Augenblick. Eins ist ja klar, die Schwiegermutter des Apostel Petrus war durch ihre Krankheit zur Tatenlosigkeit verurteilt. Sie konnte nichts machen, sie konnte nichts tun, sie war quasi ans Bett gebunden, wie gelähmt. Wenn wir jetzt einmal Krankheit im allgemeinen Sinn als Bild der Sünde nehmen, dann wissen wir, dass Sünde immer behindert, immer lähmt. Das bedeutet nun nicht, dass jeder, der krank ist, hätte irgendeine bestimmte Sünde getan. Auf gar keinen Fall, dass ich nicht falsch verstanden werde. Gerade geheiligste Christen müssen oft durch tiefe Not. Aber Krankheit im allgemeinen Sinn ist ja die Folge der Sünde. Und wir erfahren das wahrscheinlich alle. Also ich habe das auch schon erlebt, das muss ich eingestehen, dass wenn man mal lau geworden ist und wenn man nicht so dem Herrn folgt, wie man es eigentlich sollte, man hat sich vergessen, verloren oder man ist faul geworden, dann ist man wie gelähmt, oder? Dann ist man gleich wie gelähmt. Gelähmt im Gebet, im Bibelstudium, in den Taten. Aber wenn man dann, wie Freddy gesagt hat, Buße tut, Buß- und Bettag, und den Herrn bittet, bitte Herr, reinige mich hier, das war einfach nicht gut. Und man wird wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist, sofort ist der Tatendrang wieder da. Und man möchte dem Herrn Jesus Christus dienen. So ähnlich ist es Israel auch gegangen, über Jahrhunderte könnte man sagen. Sie waren gehindert, weil sie den Sohn Gottes abgelehnt haben, weil sie schon im Alten Testament den Gott Abrahams abgelehnt haben, waren sie über Jahrhunderte, man kann vielleicht sagen Jahrtausende, gehindert, das zu tun, wozu sie eigentlich berufen waren, nämlich Gott zu dienen. Aber wenn der Herr zurückkommt und in das Haus Israel wieder zurückkehrt, wird das Heilung und Segen bedeuten, wenn der Herr in unseren Herzen Raum findet, dann führt das immer zu neuen Taten. Wie bei der Schwiegermutter des Petrus. Auffallend ist, es war ja ein wunderschönes Lied, Hände. Auffallend ist, dass der Herr mit seiner Hand die Hand der Schwiegermutter des Petrus berührte. Vielleicht fast ein bisschen ungewöhnlich, weil eigentlich könnte man denken, ja, warum hat er nicht seine Hand auf ihr Haupt gelegt und sie gesegnet und sie wäre dann gesund geworden? Interessant, dass er seine Hand ausstreckt und die Hand dieser Frau berührt und sie wird gesund. Ja, warum tut er das? Für mich sind das prophetische Augenblicke, muss ich sagen. Mit der Hand dient man. Das wollte der Herr. Er wollte, dass diese Frau dienen kann. Und tatsächlich wird sie ja gesund. Und sofort lesen wir, sie stand auf und diente ihm. Das ist die Reihenfolge übrigens. Nicht, wie im Judentum immer gedacht, ich diene ihm, damit er mir hilft, sondern er hilft mir, damit ich ihm diene. Das ist die richtige Reihenfolge. Israel wird in seiner direkten Beziehung zu Gott oft Frau genannt. Vielfach. Im negativen Sinn oder aber auch im positiven Sinn. Im Blick auf die Nationen, die Beziehung Gottes, die Israel auch hat, aber im Blick auf die Nationen wird Israel vielfach als Sohn bezeichnet oder als Knecht oder als Haus Jakob oder als Volk, aber in seiner direkten Beziehung zu Gott meistens als Frau. Das ist die direkte Beziehung Gottes mit seinem Volk Israel. Darum ist es ja auch in Zeiten des Abfalls zu Hure geworden, zu Prostitution, ne? Das kam zum Scheidebrief. Es wird wieder zu einer Annäherung kommen und so weiter und so fort. Und Gott sagt, wenn er Israel berufen hat, damals schon aus dem Ägyptenland, er hat dem Pharao sagen lassen, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Das ist der Zweck Israels gewesen. Gott zu dienen in dieser Welt vor allen Völkern und für alle Nationen. Und bei der Hand übrigens, Jesus streckte seine Hand aus und er berührte ihre Hand und sie wurde gesund, stand auf und diente ihm. Wie hat der Herr sein Volk denn aus Ägypten geführt? So köstlich, und darum sehe ich da so, meine ich zumindest, solche prophetische Augenblicke, Blitzlichter, ja? Es heißt in Jeremia 31, Vers 32, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff. Ist das nicht schön? Genau wie bei der Schwiegermutter. Er ergriff sie bei der Hand und die Frau wurde gesund und diente. Und das hat er eigentlich schon gemacht bei dem Volk. An dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Die Beziehung Gottes, die direkte Beziehung zu seinem Volk. Ob die Handlung Jesu an der Schwiegermutter des Petrus daran erinnern sollte? Vielleicht. Übrigens hatte Mose in seiner großen Abschiedsrede, 5. Mose 28, 29 auch, in seiner großen Abschiedsrede an dem Volk Israel, hat er ihnen nochmal Segen und Fluch vorgelegt. Er hat ihnen gesagt, Sie kennen das wahrscheinlich alle, diese Geschichte, ja, er hat ihnen gesagt, also wenn ihr dem Herrn dient, wenn ihr dem Herrn folgt, wenn ihr nicht den Götzen der Nationen dient und so weiter, wird der Herr euch die Grenzen erweitern. Ihr werdet Sieg haben, ihr werdet Segen haben, ihr werdet fruchtbar sein. Einer von euch wird 1000 Feinde schlagen und so weiter und so fort. Aber dann hat er gesagt, wenn ihr dem Herrn nicht mehr folgt, also wenn ihr dem Herrn nicht mehr dient, dann werden diese Flüche über euch kommen. Und unter anderem sagt Mose in 5. Mose 28, 22, Fieberglut. Wenn ihr dem Herrn nicht mehr dient, gehorsam seid, folgt, wird eine Fieberglut über euch kommen. Nicht, dass wir jetzt den Schluss ziehen, aha, die Schwiegermutter war also eine böse Sünderin und darum ist sie fieberkrank geworden. Ganz und gar nicht. Ich möchte das nur so heilsgeschichtlich anwenden, ja, auf das jüdische Volk. Und ich denke, dass das vielleicht auch diese Bedeutung haben könnte. Ich war so froh, als ich mich vorbereitet hatte, habe ich mir gedacht, ja, ich habe ja noch den Gebelein-Kommentar. Und da habe ich gesagt, mal sehen, ich hole mir den mal. Und dann schaue ich da mal rein, beziehungsweise ich habe ihn im Computer, ist er drin. Und dann habe ich aufgeschlagen hier auch die Schwiegermutter des Petrus und im Gebelein-Kommentar nachgelesen. Und der Gebelein schreibt, und ich bin froh gewesen, dass ich da jetzt nicht so alleine dastehe, ja, sondern zwei Zeugen mindestens habe. Ich zitiere, dann heilte er die Schwiegermutter des Petrus, schreibt er in seinem Kommentar, indem er in ihr Haus ging und sie vom Fieber befreite. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt die Anwendung. Nachdem unser Zeitalter vergangen ist, wird Gott sein Verhältnis zu Israel wiederherstellen, es heilen und wieder zum Dienst befähigen. Ist das nicht schön? Danke, Gebelein. Danke. Und diese Heilswahrheiten über Israel und prophetisch auch über die Zukunft Israels werden also in dieser Schwiegermutter des Petrus vorgeschattet und sie in ihrer Person und Israel als Volk werden genau das erfahren, was Psalm 118 sagt. Ich werde Psalm 118, Vers 15 bis 17, mein Leben nicht vergessen, weil als unsere erste Tochter geboren wurde, da war es eine Frühgeburt und die Lunge war noch nicht fertig. Und es war eine ganz schwere Geburt und das ist ja schon lange her. Und wir lebten damals in Uruguay und der Arzt, der sie zur Welt gebracht hatte, meine Frau merkte, da ist ein Kind geboren, aber da hört man gar nichts. Kein Schreien, kein Piepsen, nichts. Es atmete nicht. Und dann hat der Arzt, der hat das Kind, ich weiß nicht, 15 Minuten oder was, oder 20, beatmet. Und er hat uns nachher gesagt, ja, normalerweise so nach 15, 20 Minuten hört man dann auf. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, ich muss weitermachen. Und dann hat er weiter beatmet und nach etwa 30 Minuten fing die an, selbstständig zu atmen. Das ist unsere älteste Tochter, übrigens Rebecca. Und dann war der Arzt ganz stolz und dann hat er mir gesagt, wissen Sie, Herr Lied, ich bin der erste Mann, der Ihre Tochter geküsst hat. Na, aber sie musste dann in ein spezielles Sanatorium noch, weil sie eben, es ging immer noch um Leben und Tod und so weiter. Ich musste jeden Tag hinfahren und meine Frau lag noch im Krankenhaus und musste die Milch bringen, etc., etc. Und die Ärzte sagten immer, ja, wir wissen nicht, ob sie überlebt, wir wissen nicht. Und die Tage vergingen. Und ich habe gebetet und wir haben gebetet und ich habe in der Bibel gesucht und geblättert und irgendwie, jetzt brauche ich doch einen Trostvers hier irgendwie und alles, was ich gelesen habe, sprach irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Und dann war unser damaliger Missionsdirektor, der war an einem ganz anderen Ort, der hatte da ein Praktikum mit anderen Missionsschülern und der schrieb mir dann einen Brief und da zitierte er diesen Psalm 118, Vers 15 bis 17. Und da wusste ich, jetzt hatte ich die Antwort, das Kind kommt durch. Und tatsächlich, am nächsten Tag ging ich ins Krankenhaus und sagte, ja, jetzt ist er beim Berg. Und das zitiere ich. Und das hat sich wirklich dann auch in ihrem Leben erfüllt. Darum, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt alles erzähle, aber ich habe mir das gar nicht vorgehabt. Aber so war es, ja. So, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Jesus ging in das Haus des Petrus. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Er streckt seine Hand aus. Das wird wiederholt. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Dreimal, ja, Dreieinheit Gottes vielleicht. Und jetzt kommt der Satz, der mir damals so durchging. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Und des Herrn Werke verkündigen. Und da wusste ich damals, das Kind wird leben. Und immer wenn wir für unsere Kinder gebetet haben, und wir kamen dann auch an diese Tochter, dann habe ich immer diesen Vers dem Herrn vorgehalten. Herr, schenke, dass sie das mal tut. Also das sehen wir, ja? Der Herr kam ins Haus, er streckt seine Hand aus, und die Schwiegermutter beginnt zu dienen. Was wird dann die Folge sein, wenn der Herr Jesus Christus wiedergekommen sein wird und wieder in Berührung tritt mit seinem Volk? Was wird die Folge sein? Ja, dann wird Israel dem Herrn dienen. Im messianischen Reich, im Millennium, wird Israel das Volk sein. Seine Knechte werden ihm dienen, heißt es. Wird Israel das Volk sein, das ihm dienen wird. Von Jerusalem aus, von Israel aus, unter allen Nationen wird Israel unter anderem ein Priestervolk sein. Ein Volk von Königen und Priestern, das dem Herrn dient. Seine Knechte. Und die Folge dann, Vers 15 bis 17, und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte aller Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das war die Folge. Sie wurde geheilt. Sie erhob sich und diente. Und die direkte Folge war, dass nun ein Segen kam übers ganze Volk. Und da erlauben Sie mir, das werde ich noch öfter tun, nochmal Gebelein zu zitieren. Er schreibt, danach folgt die Heilung aller. Die Verse 16 bis 17 zeigen, wie die Segnungen des Reiches auf die ganze Welt ausgedehnt werden, wenn Jesus wiederkommt. Also der Mann sieht das auch so, ja? Das macht mich ja so froh. Das messianische Reich bricht an, Israel wird zum dienenden Volk, Dämonen werden gebunden, ja, Satan und seine Dämonen, Offenbarung Kapitel 20, Leid wird gestillt, Israel wird die Macht und die Auswirkungen von Golgatha erkennen, ein dienstbereites Volk sein und die Auswirkungen dann Offenbarung 21, 22, was steht da auf den letzten Seiten der Bibel? Keine Tränen mehr, kein Leid mehr, kein Geschrei mehr, kein Tod mehr, kein Fluch mehr, keine verdämonisierte Welt mehr. Ich habe dieser Tage noch gelesen, ich habe darüber gestaunt, aber so habe ich es auf ein paar Seiten im Internet gefunden, der Mensch weint in seinem Leben zwischen 60 und 80 Liter Tränen. Ungefähr 2 Millionen Tropfen, glaube ich. Ist interessant, ja? Und die Träne ist der Ausdruck des Schmerzes, des Leides. Jesus weinte. Und Professor Dr. Werner Gitt schreibt, dass jede Träne, wenn sie vertrocknet, hat ja ein Kristall, bleibt ja ein Kristall, Salzkristall übrig. Und jede Träne hat im Zentrum ein Kreuz. Jede Träne. Immer eine andere Form, wie bei einer Schneeflocke, ja, wo immer ein Davidstern ist. Immer ein Kreuz. Ist irgendwie interessant, nicht wahr? Ja, Jesus hat unsere Krankheiten getragen. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das hatte sich hier erfüllt, übrigens nicht erst am Kreuz von Golgatha. Das meinen wir immer, das sagen dann viele. Ja, Jesus hat am Kreuz alle Krankheiten auf sich genommen und unsere Schmerzen getragen. Also, muss er mich ja gesund machen und ich muss heil werden. Nein, das bezog sich damals schon auf seine Taten in Israel, inmitten von Israel. Er machte die Schwiegermutter gesund und da heißt es, hier erfüllt sich das Wort aus Jesaja 53 bereits. Wenden wir das mal auf uns an. Der Herr hat uns erlöst. Um seiner Liebe willen, aus Gnade. Aber mit einem Zweck. Dem Zweck, ihm zu dienen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen gewesen ist. Als wir uns damals bekehren durften, ja, nach der Erfahrung der Wiedergeburt, ja, da war der Drang da. Oh, Hingabe, Jesus, beten. Bibel lesen, Jesus dienen, verkündigen, anderen weitererzählen, dass Jesus der Erlöser ist. Oder ist das nicht so? Ich freue mich so, also auch gestern wieder diese drei Jungscha-Gruppen, ich habe das so ein bisschen geschaut, was die sich für eine Mühe geben für unsere Kinder. Wie diese Gruppenleiter und Leiterinnen sich hingeben und sich Themen ausdenken, ganz originell und basteln und aufrichten und mit denen wegfahren und singen und spielen und beten und Bibelstudium und die Kinder haben den Plausch. Da wird gedient. Heute gehen Jugendliche mit nach Bern, mit Nathanael zum Freundestreffen. Da wird gedient. Zur gleichen Zeit hier heute finden Kinderhütedienste statt oder Unterweisungen in den verschiedenen Jungscha oder wie sagt man, Kinderstundengruppen. Da wird gedient. Das möchte der Herr. Er hat uns errettet um unserer selbst willen, um seiner selbst willen. Aber mit dem Zweck, ihm zu dienen, dass wir unsere Gaben einbringen. Dienen wir ihm? Es heißt im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 16 nach der Lutherbibel, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Eine modernere Übersetzung sagt, Neue Genfer Übersetzung, und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Dienen. Gott hat dem Abraham gesagt, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich werde dich segnen. Ja, warum? Damit du ein Segen wirst für andere Menschen. Werden wir doch zu Dienern. Sind wir bereit aufzustehen? Ich meine, die Schwiegermutter hätte ja auch noch sagen können, Mensch, jetzt habe ich so ein Fieber gehabt, jetzt ruhe ich mir erstmal nach Hause und schlafe eine Runde. Ich regeneriere mich ein bisschen. Die wurde geheilt und stand sofort auf und diente dem Herrn Jesus Christus. Aufstehen, sich aufmachen. Ulrich Schaffer drückt es so aus, ich zitiere. Wenn wir, die wir uns Christen nennen, nicht dorthin gehen, wo die Hölle auf Erden ist, in den zerbrochenen Ehen, zu den einsamen Kindern, zu den Verbogenen und Zurückgestoßenen, zu den Hungernden, zu den seelisch schwer Verletzten, zu den Übersehenen, zu den Asozialen, zu den Wartenden, dann können wir es uns auch sparen, in leuchtenden Farben vom Himmel zu reden. Galater 6,10. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Puh, das ist ein Wort. Leute, die Zeit vergeht. Wir können auch Zeiten verpassen. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ich hatte dieser Tage irgendwann, es ist schon länger her, das sind zwei verschiedene Sachen. Gestern, ich weiß um einen kranken Mann, um einen kranken Menschen, und ich habe gedacht, dem musst du jetzt schreiben und was geben. Es brauchte auch Überwindung, aber ich bin nachher so froh gewesen, konnte ich es machen. Vor zweieinhalb Monaten habe ich den Eindruck gehabt, ich muss einer ganz bestimmten Person ein E-Mail schreiben. Es ließ mir keine Ruhe. Ich habe es immer verschoben. Dann habe ich das E-Mail geschrieben und ich war so glücklich über die Antwort dieser Person. Ich habe mir schon länger vorgenommen, ja, ich sollte eigentlich mal mit dem oder jenen aus dem Seniorenzentrum einfach mal einen Ausflug machen, mal irgendwo ein Glas essen, auf dem Berg oder so. Habe ich bis heute noch nicht gemacht. Aber ich sollte es tun, ich weiß es. Solange noch Zeit ist. Ich werde nur einmal in dieser Welt sein, schrieb eine Dame in ein Tagebuch, eine Dame aus New York. Ich werde nur einmal in dieser Welt sein. Darum möchte ich alles Gute, das ich tun kann, jede Freundlichkeit, die ich jemandem erweisen kann, jetzt tun. Ich möchte nichts vernachlässigen oder aufschieben, denn ich werde diesen Weg nie wieder gehen. Lasst uns Gutes tun, solange wir noch Zeit haben. Wenn die Zeit vorbei ist, können wir es nicht mehr. Setzen wir unser Leben ein. Ich habe da mal einen Spot gesehen, den hat mir jemand zugeschickt. War ganz interessant. Da ging es um einen alten Vater, war um die Weihnachtszeit. Es ging um einen alten Vater und der hoffte immer und immer wieder, er war schon Witwer, er hoffte auf den Besuch seiner allzu viel beschäftigten Kinder. Die waren in der Welt zerstreut und der eine war Anwalt und der andere war dies und jenes und so weiter und so fort. Und sie hatten nie Zeit, sie haben ihn nie besucht. Und dann hat er sich Folgendes überlegt, er schickte zu Weihnachten eine Todesanzeige von sich. Und schwuppdiwupp waren alle da. Super angezogen, festlich, alle waren am Heulen. Die kommen in die Wohnung von dem alten Vater. Der Tisch ist gedeckt, weihnachtlich. Die denken, was ist denn das? Auf einmal kommt der Papa da rein. Ein großes Staunen natürlich zuerst, doch dann wurde es ein herrliches Fest. Ich hörte, wie bei einer Beerdigung ein Mann, also seine Ehefrau wurde beerdigt und ein Mann schmiss dann auch eine Blume ins Grab und jemand anders sagte, das ist die erste Blume, die er seiner Frau schenkt. Habe ich mal gelesen. Ich habe heute Morgen, das war interessant, ich habe heute Morgen im Jeremia gelesen und da steht in Jeremia 46,17: Der Pharao, der König von Ägypten, ist ein Getöse, das den rechten Zeitpunkt hat vorübergehen lassen. Dann ist nur Getöse. Wenn du den rechten Zeitpunkt vorübergehen lässt, war es nur Getöse. Schreib noch heute den Brief, den du schon lange schreiben solltest. Mach dich heute auf. Steh heute auf. Besuch heute noch, den du schon lange besuchen solltest, vielleicht einen Nachbarn. Vergib heute noch, wo du schon lange vergeben solltest. Beschenk heute noch, wo du beschenken solltest. Umarme heute noch, wo du schon lange umarmen solltest. Tu heute noch das, was du schon lange tun solltest. Denn die Zeit kann auch vorübergehen. Das Zweite, also nochmal prophetisch, also Israel, und persönlich trifft es uns natürlich auch als Gemeinde. Israel hat so viel verloren, so viel versäumt, ganze Generationen. Und dann kommt hier die Jüngerschaft. Als aber Jesus die Volksmenge sah, befahl er, an das Ostufer zu fahren. Da kommt ein Schriftgelehrter und bittet ihn: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus gibt eine seltsame Antwort. Also mit anderen Worten, das kannst du gar nicht. Der Menschensohn hat nichts, er redet über die Strapazen, die damit verbunden sind mit der Nachfolge. Und dann kommt ein anderer und sagt: Herr, ich möchte zuerst meine Eltern beerdigen oder meinen Vater begraben. Und Jesus sagt: Nee, folge du mir nach. Sie kennen die Geschichte, ja? Können Sie mir helfen? Ja, ehrlich. Ich habe es ganz schwer, die anzuwenden. Richtig darzulegen. Ich habe es wirklich schwer. Ich weiß nicht, ob ich es richtig tue, wenn ich sage, ja gut, das ist also ein Schriftgelehrter gewesen und der sagt: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ich will. Das war kein vielleicht hingegebenes Ich will, sondern ein ehrgeiziges Ich will. Verstehen Sie mich? Ich will aus eigener Kraft. Wie die Schriftgelehrten so waren. Emotional aufgepusht, weil er Jesus erlebt hat. Gibt es ja viel, dass Menschen wollen und dann eben doch nicht können. Die vielleicht die Hand strecken, nach vorne kommen und dann ist nachher alles wie eine Seifenblase gewesen. Gibt es ja auch. Und dieser Mann sagt: Herr, ich will. Und ich schließe das einfach aus der Antwort Jesu, dass er diesem Mann sagt: Du, hör mal, du, das klappt nicht. Du kannst nicht, ich will. Verstehen Sie? Und da ist der andere, der sagt: Ja, ich möchte erst meinen Papa beerdigen. Nicht, dass der schon tot war, der Vater, wahrscheinlich nicht. Beerdigungen fanden ja immer am gleichen Tag statt. Aber er hatte wahrscheinlich ältere Eltern und es ging ihm darum: Ja, meine Eltern sind jetzt alt und irgendwann kommt die Beerdigung, da muss ja so viel geregelt werden und Erbschaftssachen etc. etc. Und da sagt, zieht der Herr Jesus einen Schlussstrich und sagt: Nein, folge du mir nach. Ich will. Verstehen Sie? Das ist das Ich will des Herrn. Das Ich will des Herrn. Römer 9,16 in Bezug auf Israel. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ich dachte sogar an das jüdische Volk bei Josua, der so am Ende Josua 24 das Volk aufruft. Ja, erwählt euch, wem ihr dienen wollt. Das sagt er ihnen schon. Und sie sagen: Wir wollen. Ja, das sei ferner, dass wir den Götzen dienen und so weiter. Und wissen Sie, wie Josua antwortet? Das könnt ihr gar nicht. Ihr werdet das nicht tun. Das ist ganz seltsam. Und auf der anderen Seite der Sohn Gottes, Jesus Christus, im Garten Gethsemane: Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und es geschieht das größte Werk der Erlösung, das überhaupt passieren kann. Das ist auch die absolute, und da habe ich Ehrfurcht gekriegt, das ist die absolute Souveränität Gottes. Nicht Abraham, Entschuldigung, verkehrt rum. Nicht Lot, Abraham. Nicht Ismael, Isaak. Nicht Esau, Jakob. Nicht Rom, Jerusalem. Gestatten Sie mir, etwas zu lesen, was vielleicht in diese ganze Thematik hier passt. Das habe ich gefunden. Da heißt es, der ehemalige Managementberater Myron Rush, der unter Arbeitssucht litt und seelisch und körperlich völlig ausgebrannt war, schrieb nach seiner Umkehr: Es ist mir aufgefallen, dass gläubige Christen, die ausbrennen, sich häufig getrieben fühlen, aber nicht berufen. Sie verlieren die Tatsache aus den Augen, dass Gott sie an ihre jeweilige berufliche Aufgabe oder in ein Vorhaben gestellt hat, mit der Zusage, sie mit allem zu versorgen, was sie zur Ausführung seines Willens brauchen. Trotzdem fühlen sie sich genötigt. Ich will die Arbeit eher für Gott zu tun, als sie durch ihn vollbringen zu lassen. Sie verlassen sich auf ihre eigene Stärke statt auf die Gottes. Ich will. Ein Wort, das ehrgeizigen Christen unter die Haut geht. Getriebene tun ihre Arbeit in erster Linie für sich selbst. Ich will. Sie wollen Erfolg, wollen ankommen und ihr Prestige vergrößern. Sie bauen, sind geschäftig, geraten in Hektik und überschreiten ständig ihre Kraftreserven. Der Berufene dagegen will Frucht bringen. Er stellt Gott in den Mittelpunkt. Er ist mit dem Herrn verbunden und verlässt sich auf seine Kraft. Der Getriebene überfordert sich. Der Berufene lässt sich von Gott fordern und ermutet keinem zu viel zu. Aber bei allem, Sie merken, tue mich da ein bisschen schwer. Ich glaube ja daran, das ist ja nicht das Problem. Aber mit der Darlegung, ja, was hat Jesus da genau gemeint, gewollt? Kommen wir zum letzten Wunder hier für heute, die Stillung des Sturms. Freddy hat es gelesen. Ich finde das so köstlich. Er aber schlief. Und die Jünger wollen ihn wecken. Und nachher heißt es, und es entstand eine große Stille. Und er holt sie in seine Ruhe. Umgekehrt, hä? Jesus schlief, sie wollen ihn wecken, wir gehen unter. Und er sagt, oh, ich hole euch in meine Ruhe, ihr müsst mich nicht wecken. Also hat der Herr bis hier seine Rettermacht gezeigt über Krankheit, Dämonie, innerhalb von der Nationenwelt sogar. So zeigt er nun seine majestätische Macht in den Naturgewalten. Die Folge von Israels zukünftiger Erlösung, liebe Geschwister und Freunde, wird unter anderem die sein, dass die Verhältnisse in der Natur total verändert werden. Also schon im tausendjährigen Reich, ja, im messianischen Reich, wird die Topographie zum Beispiel ganz verändert. Kann man im Sacharja 14. Dann neuer Himmel, neue Erde. Es gibt ja wirklich eine neue Erde. Manche meinen, diese wird hier total verwandelt. Andere sagen, nee, ist ganz neu. Ist egal, auf jeden Fall gibt es da kein Meer mehr. Ja, die Kontinente rücken wieder zusammen oder sind anders gestaltet. Das heißt, dass viel mehr Menschen auf dieser Erde leben können. Stellen Sie sich mal vor, die ganzen riesigen Ozeane, die wir heute haben, dieser viel, viel mehr als die Landmasse, die kann noch bevölkert werden. Ja, herrliche Zeiten. Gut. Auf jeden Fall, der Herr stillt hier den Sturm. Das heißt, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Der Herr stillt den Sturm und die Jünger fragen, was für einer ist dieser, dass auch die Winde in der See ihm gehorchen? Kurz vorher hat Jesus gesagt, wer er ist. Bei dieser Berufung und Nichtberufung hat er gesagt, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er ist der Sohn des Menschen. Das bezeichnet ihn in seiner jüdisch-irdischen Beziehung. Er ist in Israel durch den Stamm Juda aus der Linie Davids in die Welt gekommen. Gleichzeitig ist das aber auch ein majestätischer Titel nach Daniel Kapitel 7 oder Offenbarung Kapitel 1, 13, da sehen wir den Menschensohn, der als Menschensohn bezeichnet und beschrieben wird, wiederkommen in Herrlichkeit und für das jüdische Volk da sein. Ganz für das jüdische Volk. Und hier tritt er auf als der Menschensohn und beherrscht in seiner Messianität das Galiläische Meer. Und vielleicht ist das von Bedeutung. Nehmen Sie das nur mal so als Gedanken mit. Ich möchte gar nicht so viel damit sagen, aber nehmen Sie es einfach nur mit, weil es eine Tatsache ist. Diese Bezeichnung Menschensohn finden Sie kein einziges Mal in den Briefen des Paulus an die Gemeinde Jesu. Kein einziges Mal. Wir finden sie im Danielbuch an Juden gerichtet, 7,13. Wir finden sie in den Evangelien, ich glaube allein in Matthäus, in allen Evangelien 80 Mal oder 85 Mal, jedenfalls ganz viel Mal. Wir finden die Bezeichnung einmal in der Apostelgeschichte 7,56, wo Stephanus gesteinigt wird und er sieht den Menschensohn stehen, aber das sagt er auch in Bezug aufs Judentum. Dann finden wir es nochmal im Hebräer 2,6 in Anlehnung an Psalm 8, auch ganz deutlich in Bezug aufs Judentum und dann noch in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist ja auch wieder zur Hauptsache ans Judentum gerichtet. Also Menschensohn steht oder bezeichnet eben die Verbindung unseres Herrn zu seinem Volk Israel. Und so wird er dann auch wiederkommen. So wird er auch wiederkommen. Für die Gemeinde kommt er als der göttliche Herr, als der Christus, ja? Der seine Gemeinde in den Himmel holt, aber in Matthäus 24,30, und dann wird das Zeichen des Sohnes dem Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Viele sagen, alle Stämme des Landes bezieht sich auf die 12 Stämme in Israel. Ganz besonders die. Natürlich wird das ein weltweites Ereignis sein, aber ganz gezielt im heilsgeschichtlichen Blickwinkel auf das jüdische Volk. Das also der Menschensohn. Und nun tritt dieser Menschensohn in das Boot seiner Jünger und stillt den Sturm. Wer ist dieser? Ach, das ist so schön, das ist ja so eine schöne Geschichte. Da gibt es so viele Auslegungen und Beispiele und Anwendungen, aber ich finde es so schön, er ist der, der inmitten Israels als ein Jude aus der Linie Davids eines Tages die Stürme der Weltgeschichte um Israel herum stillen wird. Dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und er wird das Meer der Nationen, in dessen Mitte sich Israel befindet. Israel ist ja Eres Israel. Und alles um Israel herum ist das Nationenmeer. Und Israel ist sozusagen auch der Strand, der das Nationenmeer regelt. Ja? Sandkörner. Wie Sandkörner werde ich euch machen am Strand. Israel ist Eres Israel. Und alles drumherum ist das Nationenmeer. Darum sagt der Herr in Psalm 65,8, der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker. Ich wiederhole, er wird das Meer der Nationen, in dessen Mitte sich Israel befindet, zur Ruhe bringen, wenn er wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn er mitten im Boot Israel auftreten wird als der Herr aller Herren. Der antichristliche Weltherrscher kommt ja aus dem Meer. Offenbarung Kapitel 13, Vers 1. Und der falsche Prophet oder Antichrist, wie ich ihn nenne, Offenbarung Kapitel 13, Vers 11, der kommt aus dem Land, Israel. Und die beiden zusammen werden die Wellen der Nationen, des Sturmes, in der Macht Satan, in der letzten Zeit, in der großen Trübsal über Israel bringen, wie es noch nie vorher der Fall war. Wir merken es heute schon, wie die Nationenwelt um Israel braust und wie die Wellen schlagen, ja, und wie man gegen dieses jüdische Volk ist und in dieses Boot Israel schlagen die Wellen der Nationen immer kräftiger, immer deutlicher. Doch wenn der Herr kommt, wird eine große Stille eintreten. Israel wird gerettet und die ganze Welt, auch die Nationenwelt, kommt zur Ruhe. Oh, ich sehne mich danach. Kein Terrorismus mehr. Ob das die islamische Welt ist, ob das die buddhistische Welt ist, ob das die europäische Welt ist, unter seiner gerechten Herrschaft, kommt alles zur Ruhe in seinem messianischen Reich. So, und jetzt zum Schluss aber noch für uns. Befinden Sie sich gerade in einem Sturm, in einem Sturmtief? Drohen Sie unterzugehen? Schlagen die Wellen über Ihr Leben zusammen, indem das Wasser von allen Seiten in Ihr Lebensschiff hineinströmt, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde? Wissen Sie, wenn so von einer Seite so ein bisschen Wasser reinkommt, da kann man ja noch was machen, ne? Aber da gibt es Zeiten. Wie heißt es? Ein Unglück kommt selten allein. Da ist da eine Not. Dann ist da eine Diagnose. Dann ist da ein Streit. Dann hat man da finanzielle Probleme. Dann wird einem vielleicht die Arbeit gekündigt. Dann hat man familiäre Probleme, irgendwas, Streitigkeiten. Und eins nach dem anderen kommt. Man kann nicht mehr. Und dann, das ist vielleicht das Schlimmste, spüren sie den Herrn nicht mal mehr. Sie denken, er schläft. Wie die Jünger damals. Es scheint, dass er sich nicht regt. Aber wissen Sie was? Er muss sich gar nicht regen. Er muss nur da sein. Er war nur da. Klar hat er nachher auch gehandelt, aber er war einfach nur da. Darum sagt er ja, ihr Kleingläubigen. Ein Junge darf mit seinem Vater Bahn fahren, zum ersten Mal. Und er ist froh und glücklich und sitzt in dem Abteil und redet und redet und redet und redet alle Leute voll und dann kommen sie auf einmal in einen ganz langen Tunnel. Es wird dunkler und dunkler und stockdunkel und der Junge wird immer leiser. Und dann sagt er gar nichts mehr. Und nach einer Zeit schiebt er seine Hand zum Vater hin und fragt ganz leise, Papa, bist du noch da? Und der Vater ergreift die Hand seines Sohnes, drückt sie und sagt, ja, mein Sohn, ich bin noch da. Und dann wurde es wieder hell und der Junge fing wieder an zu plappern. Es gibt keinen Grund, verzagt zu sein. Es gibt keinen Grund zu meinen, wir müssen den Herrn auferwecken. Was denken Sie? Ich meine, ist doch eine logische Schlussfolgerung. Das Boot. Jesus war da mit drin. Ja, glauben Sie, das wäre untergegangen mit Jesus im Boot und Jesus vielleicht mit? Er wäre auch untergegangen oder wie? Wäre Jesus mit Ihnen untergegangen oder war er unter Ihnen, um Ihnen seine Macht zu demonstrieren? Ich bin da. Wenn Sie zurzeit Nöte haben und Sie kriegen keine Antwort und Sie haben noch keine Erhörung, wie Sie es gerne hätten, das ist erst einmal zweitrangig. Das Primäre ist, dass er einfach da ist. Er ist da. Er lebt in dir oder in Ihnen. Er ist immer gegenwärtig. Jesus befindet sich mitten in seiner Gemeinde. Und wir haben ihn noch nie gesehen. So wenig wie die Stürme dieser Welt ihm etwas anhaben können, so wenig können sie uns etwas anhaben, wenn er in unserem Leben wohnt. Was Israel gilt, gilt da auch uns. Wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein. Das bedeutet nicht immer, wissen Sie, Ganz nüchtern, Neues Testament ist voll, dass uns gleich alles Negative genommen wird und vielleicht bleiben wir im Leid, vielleicht müssen wir sogar sterben. Aber wir werden ihm, wir werden seinem Reich nie verloren gehen. Nie. Durch nichts. Ich lese gerade das Jeremia-Buch, ich habe schon angetönt, also das ist ja wirklich eine Katastrophe, also wenn man das so von der menschlichen Seite her liest. Ne? Ich muss zum Schluss kommen, aber was der Mann erlebt hat, also der wurde ja verfolgt, der wurde bedroht, der wurde in den Stock gesteckt, der wurde von falschen Propheten öffentlich gedemütigt, der hat nur noch geheult, Tag und Nacht, der war schier krank, der kam ins Gefängnis, der wurde öffentlich geschlagen, der kam nachher in die Zisterne, ja, am Schluss da schleppte man ihn gegen seinen Willen nach Ägypten. Gott wollte gar nicht, dass sein Volk nach Ägypten geht. Und die sind ungehorsam und Jeremia hat denen das verkündigt. Und die sind ungehorsam und gehen nach Ägypten und schleppen den auch mit. Da hätte man doch auch sagen können, ja Gott, hier musst du doch eingreifen. Der Mann tut doch, was du willst. Und einmal muss er den König bitten, bitte König Zedekia, lass mich hier nicht im Wachhof, hier verhungere ich, hier verdurste ich, hier bin ich am Ende. Und Zedekia lässt ihn dann da für eine Zeit frei. Gott hat ihm gesagt in Jeremia 1,8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Die Überlieferung sagt sogar, dass er am Schluss gesteinigt worden sei. Weiß ich nicht, aber so sagt es die Überlieferung. Und doch ist da das Wort, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und dich zu retten, spricht der Herr. Sehen Sie, so ist das. Sie haben die Verheißung. Auch wenn es durch tiefe Täler geht. Ich schließe noch mit einem Beispiel. Da ist ein gläubiger junger Mann, steht vor einer großen Aufgabe, Herausforderung, fühlt sich total überfordert. Er ist der Aufgabe nicht gewachsen, er ist nervös, unruhig, er zittert, er macht sich Gedanken, er hat sogar Sorgen, was ist, wenn ich versage? Und ein älterer Bruder in Christus beobachtet den jungen Mann und geht auf ihn zu und sagt nur, Heinrich, er ist da. Das war alles. Mehr hat er nicht gesagt. Und das war für diesen jungen Mann in seiner Situation die Rettung. Heinrich, er ist da. Wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Was kommt da noch alles? Ich weiß es nicht. Wird schlimmer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Heinrich, Henriette, er ist da. Amen. Nur noch bitte. Ja, lieber Vater, danke für Jesus. Das ist deine Hingabe an uns. Du hast es dem Abraham damals gesagt, wir haben es heute Morgen gelesen in der Losung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein sehr großer Lohn. Wir haben nichts verdient, nichts erarbeitet, nichts errungen. Du gibst dich uns hin. Danke. Danke, Herr, dass du uns versprochen hast, immer bei uns zu sein. Und dass wir das einfach wissen dürfen. Und das dürfen wir mitnehmen in diesen Tag, mitnehmen in diese Woche, mitnehmen in unsere Zukunft, mitnehmen, so du willst, in ein neues Jahr. Das dürfen wir mitnehmen in den Tod. Du bist da. Herr, ermutige uns. Amen. Ich möchte Sie einladen. Was halten Sie davon, wenn wir uns jetzt hinstellen? Bitte, darf ich Sie bitten, aufzustehen? Wir machen das ja eigentlich selten, ganz selten. Aber ich denke, wir können es doch mal tun. weil das gerade auch im Matthäus-Evangelium ja auch vorkommt, hat prophetische Dimensionen. Aber wir tun es mal, wir beten jetzt das Vaterunser. Wollen wir es machen? Ja? Kennen Sie es auswendig? Wir beten es miteinander laut und von ganzem Herzen. Und der Herr sieht ins Herz. Und er wird hören. Okay, wir beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.